ARD Sounds.
Der Einschlaf-Podcast. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu der Einschlaf-Podcast. Ich bin Sina Scherzand, ich bin Autorin und Podcasterin und heute auch eure Einschlafbegleiterin. Deswegen möchte ich jetzt gerne, dass ihr euch auch wieder in Einschlafposition begebt. Prüft doch mal, ob das Kissen aufgeschüttelt ist, ist die Bettdecke richtig rum, nicht, dass ihr da diese schrecklichen Knöpfe am Kinn habt. Genau, falls das so ist, einmal bitte jetzt schnell wenden und dann macht ihr es euch so richtig gemütlich. Ja, und dann sind wir eigentlich bereit. Außer ihr habt den Sleep-Timer noch nicht eingeschaltet. Das müsstet ihr noch machen, damit ihr dann am Ende ja ganz entspannt einschlafen könnt. Ja, wie der Name schon sagt, in diesem Podcast dreht sich alles ums Einschlafen. Und jede Folge findet ihr immer zuerst in der ARD Sounds App. Auch in dieser Folge habe ich wieder eine Nachricht bekommen von einer Hörerin in diesem Fall. Und da teilt sie mir mit, woran sie vor dem Einschlafen so denkt und hier auch ganz besonders, was sie vom Einschlafen abhält. Und dazu habe ich mir wie immer eine Geschichte überlegt. Die hören wir gleich, aber zuerst lese ich euch mal die Nachricht von Anne vor. Und das kommt vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen bekannt vor. Gerade denke ich, wer eigentlich diese Idee mit dem gemeinsamen Schlafzimmer hatte, also früher mal. Da muss sich doch einer was gedacht haben. Oder hatten die einfach nur keinen Platz? Wie haben das die Reichen gemacht? Mein Freund ist toll und so, aber im Schlaf wirft er sich immer auf der Matratze rum, dann schaukelt alles und bei mir geht dieses Gedankenkarussell an. Die Präsentation morgen, die scheiß Deadline. Aber getrennte Schlafzimmer, das klingt schon so nach 60 plus oder Scheidung. Weird. Ja, vielen Dank an dich, Anne. Ich meine, man kennt das ja so ein bisschen, dass man angeblich so toll schlafen soll neben der Liebe seines Lebens. Aber wenn die sich dann da rumwirft oder ich finde ja Schnarchen ganz persönlich noch schlimmer, dann kann das mit dem Einschlafen schon mal ein bisschen länger dauern. Die heutige Geschichte heißt jedenfalls Die geheime Koje und die geht so.
Als würde der einen ganzen Wald zersägen. So sagte sie es oft zu Freundinnen. Das war ihre bevorzugte Formulierung, um das nächtliche Grauen zu beschreiben. Aber während sie jetzt so dalag und zum ersten Mal ganz bewusst lauschte, dachte sie, dass es gar nicht nach Sägen klang. Und nach Wald schon gar nicht. Es roch auch nicht nach Wald. Es roch weder nach Waldboden, also nicht nach feuchter Erde, Blättern oder Tannennadeln, noch nach Baumrinde, nicht erdig oder nach Harz. Nichts davon. Stattdessen roch es hier nach Schmutzwäsche, die sich im Korb am Fußende des Bettes stapelte. Ihr Mann hatte versprochen, die Maschine anzustellen. Schon vor Tagen. Nichts war passiert. Normalerweise machte sie es dann irgendwann selbst, aber dieses Mal hatte sie beschlossen, abzuwarten. Stark zu sein, stark zu bleiben. Der muffige Geruch dominierte nun ihre Riechzellen, nahm sie vollkommen ein. Beinahe kam es ihr vor, als würde sie ihre Nase direkt in ein mehrfach getragenes Sport-T-Shirt drücken. Sie musste ihre Aufmerksamkeit davon ablenken, hin zu etwas anderem. Aber sobald sie das tat, schaltete ein anderes Sinnesorgan auf volle Konzentration. Etwas drängte den Geruchssinn in den Hintergrund. Das Ohr. Jetzt hörte sie die Geräusche neben sich wieder eindringlich und klar. Nein. Nach Waldarbeiten klang das ganz und gar nicht. Es klang rasselnd, als würde jemand eine große Kette über einen unebenen Boden zerren. Es klang röchelnd, wie ein giftiger Tümpel aus den Blasen emporstiegen. Es klang scheppernd, als würde jemand Möbel verrücken. Es klang gurgelnd, als wäre der Abfluss eines Whirlpools verstopft. Es klang einfach grauenvoll. Sie drehte den Kopf und sah das Profil ihres Mannes auf dem Kopfkissen. Selig schlummerte er vor sich hin, würde morgen ausgeruht aufwachen, sich vielleicht zu ihr umdrehen und fragen, »Na, Schatz, wie hast du geschlafen?« Der Gedanke daran machte sie wütend. Aber sie durfte nicht wütend sein. Wütende Leute waren wach. Wütende Leute schliefen nicht ein. Wütend könnte sie morgen sein, tagsüber. Da würde sie ihn wegen der Wäsche anschreien. Sie atmete tief ein, versuchte sich dem Rhythmus seiner Schnarcher anzupassen, aber das ging ja nicht. Wenn er schon diese Geräusche machen musste, warum dann nicht wenigstens in den immer gleichen Abständen? Nein, jedes Mal, wenn sie sich beinahe an das Geräusch gewöhnt hatte, ihr Atem mit seinem mitschwang, die Gedanken wegdrifteten, gab er plötzlich einen ungewöhnlich lauten, aber kurzen Schnarcher von sich, der sie zusammenfahren ließ. Oder, und das war noch tückischer, für einige Sekunden herrschte manchmal vollkommene Stille, so dass sie zunächst erleichtert war, dann aber dachte, ist er tot? Doch er war nie tot. Nach wenigen Sekunden begann das Schnarchen von neuem, und sie wusste nicht, ob sie sich darüber freuen sollte oder, nun ja. In einem Cartoon hatte sie mal gesehen, wie jemandem, der schnarchte, ein riesiger Korken in den offenen Mund gestopft wurde. Aber das war natürlich auch keine Option. Erstens neigte sie nicht zu solch gewaltvollen Aktionen und zweitens hatte sie sowieso keine Korken im Haus. Wieder drang der muffige Geruch der Schmutzwäsche in ihre Nase. Sie seufzte leise. Am liebsten hätte sie ein Fenster geöffnet, aber irgendwo hatte sie mal gelesen, dass das Schnarchen überwiegend in den Leichtschlafphasen auftrat und sich in den Tiefschlafphasen reduzierte. So war es im Grunde kontraproduktiv, die schnarchende Person wieder und wieder wachzurütteln. Denn das unterbrach den Schlafrhythmus und verhinderte das Eintauchen in die Tiefschlafphase. Also lag sie ganz still da und wartete. Wie eine Gefangene im eigenen Schlafzimmer. Nein, das war nun wirklich zu drastisch formuliert. Sie konnte ja jederzeit gehen. Sie könnte sich nebenan aufs Sofa legen, in die Wolldecke einkuscheln, vielleicht noch ein paar Seiten lesen. Aber wie traurig wäre das? Vielleicht der Anfang vom Ende. Ein Ehepaar hatte doch im gleichen Bett zu schlafen, im selben Raum. So gehörte sich das doch. In einem historischen Roman hatte sie gelesen, und sie hoffte, dass die Autorin das korrekt recherchiert hatte, dass im Mittelalter nicht nur die Eheleute im gleichen Raum schliefen, sondern auch die Kinder, dazu die Mägde und Knechte, manchmal sogar noch die Tiere, weil es nur einen beheizten Raum gab. Sie erinnerte sich, dass die Bediensteten in der Geschichte sogar im Sitzen schliefen. Hinten im Buch hat es ein paar zusätzliche Erklärungen gegeben. Dort stand, dass Platzmangel oder Atemwegsbeschwerden der Grund für den sitzenden Schlaf gewesen waren. »Wie müde musste man sein, um Nacht für Nacht sitzend zu schlafen?«, fragte sie sich. Sie selbst konnte weder in der Bahn noch im Flugzeug schlafen. Manchmal rutschte ihr der Kopf zur Seite, aber sobald das passierte, wachte sie augenblicklich wieder auf. Auf dem Boden sitzend zu schlafen, an einen anderen Körper gelehnt, kam ihr unmöglich vor. Sie stellte sich vor, wie es wäre, wenn zusätzlich zu dem Schnarcher neben ihr noch weitere Menschen im Raum lägen oder säßen und alle in unterschiedlichen Rhythmen atmeten und schnarchten. Ob die Leute früher überhaupt so empfindlich gewesen waren? Vielleicht lag es daran, dass ihr Körper nicht müde genug war. Schließlich saß sie bloß den ganzen Tag vorm Computer, telefonierte zwischendurch, schrieb Mails, nahm an Konferenzen teil, protokollierte, wies an, füllte aus, all solche Dinge eben. Früher hatten die Leute körperlich gearbeitet, auf den Feldern, in der Mühle, im Wald, sonst wo. Jedenfalls stellte sie sich das so vor. Und danach war der Körper eben erschöpft, nicht bloß der Geist. Das hatte sicher geholfen beim Einschlafen. Aber sie hatte doch die optimalen Schlafbedingungen. Viel besser als die Leute im Mittelalter. Sie lag in einem gemütlichen Holzbett, die Matratze war noch kein Jahr alt, für die hatten sie richtig Geld ausgegeben. Und die Kissen hatten sie sich extra für ihre jeweilige Schlafposition und ihren Körperbau anfertigen lassen. Alles hier war für den perfekten Schlaf ausgerichtet. Wäre da nur nicht ihr Mann. Aber sie liebte ihn ja. Wobei es ihr in diesem Augenblick schwer fiel. Mehr als das. Nun ja, vielleicht liebte sie ihn morgen wieder. Ganz sicher. Am nächsten Morgen hatte sie die grauenvolle Nacht meist wieder vergessen, wenn er ihr am Frühstückstisch gegenüber saß und sie anlächelte. Dann war sie doch glücklich, dass sie ihn hatte. Die oberen Lamellen der Jalousie standen auf und sie hatte sich mittlerweile an das Halbdunkel gewöhnt. Sie konnte ihr Glück also ganz genau sehen, wie es da lag, den Mund halb geöffnet und schreckliche Laute von sich gab, die sie vom Schlafen abhielten. Eigentlich war die Wohnung groß genug. Sie könnten aus dem Arbeitszimmer ganz leicht ein zweites Schlafzimmer machen. Vielleicht nicht ganz leicht, aber eben auch nicht kompliziert. Dort stand der massive Eichenholztisch, den sie von den Vormietern übernommen hatten. Ein richtiges Ungetüm war das. Knapp 90 Kilo schwer, aber wenn man den erstmal zerlegt hätte, würde man den schon aus dem Zimmer bekommen. Und dann könnte sie sich dort ein nettes Zimmer einrichten. Mit Bett und einer gemütlichen Leseecke. Dort würde es nach Lavendel riechen, nicht nach Schmutzwäsche. Aber das wäre doch der Anfang vom Ende ihrer Ehe, oder nicht? Doch sie hatte keine Gelegenheit mehr, sich weitere Gedanken zu machen, denn plötzlich ertönte gleich neben ihr ein seltsames Krachen. Etwas knarrte, das Bett ruckelte, etwas bog auseinander. Was war da los? Sie sah zu ihrem Mann, den der Lärm sicher geweckt hatte, doch der schnarchte und schmatzte nur genüsslich im Schlaf. Hatte sie sich das Geräusch eingebildet? Da fiel ihr etwas auf. Zwischen ihrem Mann und ihr war ein Riss. Kein metaphorischer, der für Differenzen in ihrer Ehe stand, sondern ein wirklich echter Riss. Das Massivholzbett war entzwei gebrochen. Sie stöhnte entsetzt. Musste es unbedingt mitten in der Nacht kaputt gehen? Und Augenblick mal, wie war das überhaupt möglich? Auch die Matratze war offenbar auseinandergerissen. Die war doch neu. Hoffentlich hatte sie den Bon noch. Da würden sie losfahren und die umtauschen müssen. Was für ein Ärgernis. Sie tastete mit den Fingern an der Bruchstelle entlang, erst über die Matratze, dann über das Holz. Beides fühlte sich nicht kaputt an. Da war nichts rau. Da standen weder Kaltschaum noch Holzsplitter hervor. Das Bett war nicht kaputt. Es hatte sich nur geteilt. Aus einem großen Bett waren zwei geworden. Das konnte nicht sein. Träumte sie etwa? Ja, im nächsten Augenblick war sie ganz sicher, dass sie träumte. Denn das Bett bewegte sich. Die Schlafzimmertür öffnete sich. Sie fühlte sich ganz ruhig, nahm alles hin, was geschah. Der Türrahmen bog sich, als machte er einen Knicks. Nun war Platz genug für das Bett, das sich bereits näherte. Wie auf einem unsichtbaren Laufband fuhr sie und mit ihr das Bett aus dem Zimmer. Weiter durch den Flur, der aber nicht im Dunkeln lag, sondern in warmem Sonnenlicht, orangerot, etwa die Farbe eines Kürbis. Eben so, als ginge die Sonne in diesem Augenblick unter. Dabei war doch tiefste Nacht. Sie sah noch über die Schulter, sah ihren Mann in dem halben Bett liegen und schnarchen, als wäre nichts. Dann schloss sich die Schlafzimmertür wieder. Sanft fuhr das Bett mit ihr die Treppe hinab und hinein in die Küche. Was sollte das werden? Die Tür zur kleinen Vorratskammer stand offen, aber zwischen Gemüsezwiebeln und Pfandflaschen würde sie sicher nicht besser schlafen als oben neben ihrem schnarchenden Mann. Auch hier gab sich das Haus wieder größte Mühe, es dem Bett leicht zu machen. Als wäre er aus Gummi, verzog sich der Rahmen zu einer Öffnung, die sie bequem passieren konnten. Und jetzt staunte sie nicht schlecht. Die kleine Vorratskammer war verschwunden. Stattdessen stand ihr Bett in einem Raum, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Das Zimmer war etwa so groß wie das oben, in dem ihr Mann nun allein vor sich hinschnarchte. Und hatte ozeanblaue Wände, die sogleich eine beruhigende Wirkung auf sie hatten. Ihr Bett drehte sich, so dass ihr Kopfende sich nun in einer der hinteren Ecken des Raums befand. Mit offenem Mund blickte sie umher. Das Zimmer war sehr gemütlich. Die blauen Wände strahlten eine tiefe Ruhe aus. Es gab ein Fenster, hinter dem das Meer und eine untergehende Sonne zu sehen waren. Der Ozean lag still da wie ein blauer Teppich. Das konnte doch nicht sein. Sie wohnten nicht am Meer. Ihre Augenlider fühlten sich schwer an. Vielleicht doch. Vielleicht stand das Haus am Meer. Nur heute Nacht. Das Licht der untergehenden Sonne ergoss sich über die Fensterbank. Hörte sie da das Rauschen der Wellen? Roch es plötzlich salzig? Oder war das nur Einbildung? Obwohl sich ihre Gliedmaßen schwer anfühlten, alles behaglich und warm war und sie am liebsten zwischen den Kissen versunken wäre, siegte ihre Neugier. Sie ließ den Blick weiter durchs Zimmer schweifen. Neben dem Bett stand ein kleiner Nachttisch, auf dem ein hellblaues Buch lag. Sie sah auf den Titel und erkannte, dass es ihr liebstes Kinderbuch war. Vage erinnerte sie sich an die Geschichte, an Kinder, die in einem verlassenen Theater lebten, an einen Jungen mit einer Maske, an Venedig und seine Kanäle und an die Legende um ein altes Karussell. Gleich neben dem Buch sah sie ein Glas stilles Wasser. Sie streckte die Hand aus und nahm einen großen Schluck. Es schmeckte köstlich, im Grunde wie normales Wasser, aber doch klarer und reiner. Am Boden neben dem Bett befand sich ein Nachtlicht, von dem ein wohliger Schimmer ausging, hell und zart. Im Zimmer gab es keine Bildschirme, kein Fernseher, kein Smartphone. Wenn sie Zerstreuung wollte, hatte sie nur das Buch. Aber auch das brauchte sie nicht. Die nebulöse Erinnerung an die Geschichte genügte ihr für den Augenblick. Sie beobachtete den Schimmer des Nachtlichts, der auf den ozeanblauen Wänden wie eine schaumige Welle aussah. Die Welle türmte sich wieder und wieder auf, brach und zerfloss und richtete sich dann von neuem auf. Jetzt hörte sie auch das Rauschen des Meeres. Sie sah das Wasser vor sich, das gegen steinerne Mauern schwappte und das Grau des Steins für einen Moment verdunkelte. Sie roch das Salz. Sie dachte an Italien, an die warme Sonne auf der Haut und die flirrende Stadt an der Adria. Nur ein einziges Mal war sie bisher dort gewesen, in den Flitterwochen mit ihrem Mann. Nun sah sie sich allein durch die Gassen der Stadt wandeln, vorbei an hübschen Cafés und Souvenirlädchen. Es war nicht viel los. So kannte sie die Stadt gar nicht. Nur vereinzelt spazierten Touristen, verliebte Paare und Einheimische an ihr vorbei. Alle grüßten freundlich. Vor einem Café saß ein älterer Herr, der Espresso trank und sich mit einer Taube unterhielt. Etwas entfernt küssten sich zwei Teenager auf einer Brücke. Die beiden schienen völlig versunken und scherten sich um nichts anderes als umeinander. Eine ältere Dame reichte einem Verkäufer mit weiß-rot gestreifter Schürze gerade etwas Münzgeld und nahm zum Tausch ein großes Eis in der Waffel entgegen. Plötzlich war lautes Rufen zu hören und ein paar Kinder wetzten mit einem Fußball an ihr vorbei. Sie warfen sich den Ball zu und lachten. Ein Kind mit dunklem, lockigem Haar schnappte sich den Ball, rief »Afredasi« in Richtung der anderen und verschwand in einer Gasse. Sie fühlte sich beinahe wie in einer Filmkulisse. Es war warm, aber nicht heiß, eine leichte Brise fuhr ihr unter die Kleidung, die Stadt umgab sie, friedlich und doch lebendig, alles war perfekt. Ihre Beine wussten genau, wo sie hin wollten. Sie trugen sie über Brücken und an Kanälen vorbei, über eine kleine Piazza, bis sie schließlich vor einer steinernen Mauer stand. Sie schlüpfte hindurch und stand am Meer. Nicht an einem Kanal, nein, vor ihr erstreckte sich das Wasser bis an den Horizont. Zu ihrer Rechten führte eine kurze Treppe direkt ins Meer hinein. Zu ihrer Linken war ein schmaler Weg zwischen Meer und Mauern, auf den es sie zog. Sie schlenderte ihn entlang, lief durch die warmen Strahlen der Sonne und fuhr dabei mit einer Hand über die rauen Steine neben sich. Nach einer Weile blieb sie stehen und lehnte sich an, spürte die Sonne im Gesicht, die Gischt des Meeres auf der Haut, spürte die Mauer im Rücken. Nein, spürte das gemütliche Kissen unter sich. Blinzelte, sah Ozeanblau, sah schaumige Wellen. Ihre Lider senkten sich. Und auch jetzt noch sah sie Ozeanblau, sah schaumige Wellen und aus der Ferne tauchte ein Boot auf, eine Gondel. Weiß mit goldenen Verzierungen. Je näher sie kam, umso stärker begann sie zu schaukeln. In der Gondel stand jemand. Aber sie wusste nicht wer. Oder doch, aber nicht eindeutig. Sie ahnte es eher, als es tatsächlich zu wissen. Das Gesicht war ihr auf eine diffuse Art vertraut, als würden sich ihre eigenen Erinnerungen im Gesicht dieses Jemands spiegeln. Langsam fuhr er an ihr vorbei. Sie hörte, wie sich das Boot durch das Wasser bewegte, hörte das Plätschern, wenn das lange Paddel ins Wasser tauchte und hörte die Möwen über sich kreischen. Die Geräusche bewegten sich weg von ihr. Nein. Sie selbst bewegte sich. Wie war das möglich? Langsam fuhr sie im Kreis und sah noch immer das Meer. Sah ozeanblaue Wände? Nein, es war das Meer. Das Bett drehte sich. Aber das Bett war kein Bett. Sie lag selbst in einer Gondel, die Teil eines Karussells war. Sie ließ den Kopf auf das Polster der Gondel sinken und sah schräg am goldenen Dach des Karussells vorbei in den plüschblauen Himmel. Alles vermengte sich miteinander. Das Gold, das helle Blau und der salzige Geruch des Meeres. Es war so still. Nur die Wellen wiegten sich in ihren Ohren. Und mitten in all dem war sie. Sie spürte, dass sie angekommen war.
Aber jetzt erstmal schöne Träume.